Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute, ja, da freue ich mich total, denn das ist so schön. In diesem Format hier kann ich mir so ein paar Wünsche erfüllen. Und heute habe ich mir einen Wunsch erfüllt und habe den Nils Schröder angeschrieben, ob er nicht Lust hätte, mal hier in einer Folge mitzumachen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder den Nils kennt. Der Nils ist vor allem Autor von zwei Büchern. Und zwar einmal von dem Drum-Tuning-Buch und von dem Drum-Recording-Guide. Und beide Bücher habe ich. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe zuerst das Drum-Tuning-Buch mir gekauft gehabt und war total begeistert schon, wie der Nils so an diese ganzen Sachen rangeht und habe mir wesentlich später diesen Drum-Recording-Guide auch zugelegt und habe wieder gedacht, Mensch, ey, das ist so ein Buch, so stelle ich mir das eigentlich vor, wie man das machen sollte. Und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn da überhaupt der Autor? Und dann habe ich festgestellt, oh, zwei meiner Lieblingsbücher im Bereich zum Schlagzeug kommen von demselben Autor. Und ja, da habe ich jetzt mal gedacht, da muss ich doch mal den Nils ansprechen und mal mit ihm ein bisschen darüber quatschen. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter quatsche, sage ich erstmal, hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich hier zu sein.
Und ich steige mal direkt ein. Du bist der Trommelstimmer. Wieso der Trommelstimmer eigentlich? Also was machst du eigentlich, wenn du gerade kein Buch schreibst?
Also ich habe quasi... wenn man sich meinen Werdegang anguckt, bin ich eigentlich ein Hobby-Trommler. Das heißt also, das, was ich tatsächlich spieltechnisch kann, ist fast nichts. Das kann ich zwar richtig, fast nichts, aber so um vom Trommeln selber zu leben, finde ich, reicht es eher nicht. Es sei denn, man macht eine Top-40-Band. Ich habe aber schon von Anfang an immer viel Wert darauf gelegt, dass es so klingt, wie es klingen soll. Also wie ich, meine Vorstellung ist von Klang, so wollte ich gerne, dass meine Trommeln auch klingen. Ich habe also früh angefangen, daran rumzuschrauben, was dazu geführt hat, dass ich mich halt intensiver mit beschäftigt habe als die meisten anderen Trommler. Und am Ende ist halt das eine Buch dabei rausgekommen und ich darf halt Studioarbeit machen für andere Leute. Deswegen unter anderem. Und ich mache Workshops, also zumindest außerhalb von Corona-Bedingungen bin ich viel unterwegs mit Workshops, um anderen Trommlern zu zeigen, wie man halt stimmt. Und im Studio bin ich halt dafür da, hinzukommen und den Klang zu machen, sag ich mal. Ne? Also in der Regel läuft das so ab, dass ein Studiobesitzer mich anruft oder mir schreibt und sagt, pass auf, hast du dann und dann Zeit, komm rum, ich habe da eine Band, die wollen was aufnehmen, stimm mal die Trommeln. Und dann versuche ich im Vorfeld noch mit dem Trommler irgendwie in Kontakt zu kommen. Wir besprechen, welche Fälle darauf kommen sollen, auf das Schlagzeug, wie der Klang werden soll. Sofern denn überhaupt eine Vorstellung da vorhanden ist. Das ist auch nicht immer der Fall. Und dann gehe ich ins Studio und ziehe frische Fälle auf und stimme das Schlagzeug. Dann wird es mikrofoniert. Wir hören uns an, was da rauskommt. Es wird ein bisschen nachgestimmt. Und dann ist mein Job getan, im Wesentlichen.
Interessant. Das ist auch super spannend, deswegen, weil ich das so klasse finde hier im Trommeltalk, dass ja so verschiedenste Leute irgendwie aus dieser ganzen Szene und Branche des Schlagzeugspielen irgendwie zu Wort kommen, die nicht von sich aus nur Schlagzeuger sind. Du hast auch eine Band, hast du erzählt, aber dein Hauptjob ist es wirklich, Schlagzeuge für Produktion zu stimmen und die Produktion dann auch vom Sound her mit zu begleiten, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
Also tatsächlich ist die ganze Trommelstimmerei mein Nebengewerbe. Ich bin im Hauptberuf IT-Fachkraft für Datenbank-Spezialfragen. Also ich bin Datenbankspezialist, das auch schon ziemlich lange und habe quasi aus Leidenschaft angefangen, irgendwie diese Sache mit dem Trommelstimmen für andere Leute zu machen. Also für mich mache ich das ja schon immer. Und ich habe irgendwann so mit Ende 30 hatte ich so den Gedanken, meine Güte, was gibst du denn der nachfolgenden Generation weiter? Ne? Also mag man vielleicht für ein bisschen früh halten, aber das war im Grunde genommen so meine Idee. Ne? Was bleibt irgendwie, wenn ich mal in die Kiste gehe? Und habe dann angefangen, Workshops zu machen, so in meinem persönlichen Umfeld. Trommler, die ich kannte, mal ein bisschen zu schulen. Und bin dann relativ schnell auf die Idee gekommen, naja, eigentlich müsste ja irgendwie so ein Handout mit, ne? Also so zwei, drei DIN A4 Seiten, wo die wesentlichen Punkte draufstehen, wenn man so einen Workshop macht, dass die Leute was mit nach Hause nehmen können. Und dann habe ich angefangen, Sachen aufzuschreiben und habe schnell gemerkt, die Textmenge wird so, dass man das nicht einfach jedes Mal für alle Teilnehmer ausdrucken und mitgeben kann. und habe dann quasi einfach weitergemacht an dem Manuskript und bin tatsächlich 2007 zur Musikmesse gefahren mit so einem halbfertigen Manuskript, zwischen selbst ausgedruckt zwischen zwei Pappdeckeln, und bin dann auf der Musikmesse zu den Verlagen hin und habe überall mein Manuskript hinterlassen und eine Visitenkarte. Zeit, mit mir zu sprechen, hatte irgendwie keiner, und dann passierte auch erstmal nichts. Und dann kriegte ich ungefähr 3-4 Monate später einen Anruf von Tim Schönemann, der damals die Büchersektion bei PBV Medien machte, und sagte, hey, was, ich habe hier meine Manuskripte gerade durch und so, und ich gucke hier gerade, was du da so schreibst. Das ist ja ein total spannendes Thema, lass uns mal reden irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein Buch mit dir machen. Und so ging das los. Ne? Also ich bin da wirklich total naiv gewesen. Ich bin einfach hingefahren und habe gedacht so, wer weiß, vielleicht geht ja irgendwas. Und es ging ja dann auch.
Ja, super. Das ist total cool. Das auch wieder bestätigt auch wieder das, was ich hier auch beständig lerne bei diesem Talk, dass die große Devise ist, vor allem machen und gucken, was passiert. Und man muss immer davon ausgehen, dass vielleicht nichts passiert, aber also oft ist es so, glaube ich, in dieser Szene, dass die Leute doch miteinander reden und auch gerne miteinander reden. Aber ich kann mir vorstellen, warum da ein Interesse bestand, auch deine Sachen zu machen, weil das Besondere an beiden Büchern von dir ist, du hast ja gerade schon gesagt, du bist IT, was bist du,
Ja genau, also ich bin, im Grunde genommen bin ich Datenbankspezialist, das hat sich aber auch mehr so ergeben. Die Ausbildung, die ich nach meinem zugegebenermaßen leider im 14. Semester gescheiterten Elektrotechnikstudium brauchte ich eine berufliche Perspektive und habe dann eine Ausbildung gemacht, die heißt Technischer Assistent für Informatik. Und damit bin ich dann reingeraten in so eine, erstmal habe ich bei einem Hamburger Startup gearbeitet und habe in Hardware gemacht für etwas mehr als ein Jahr. Das war ganz spannend irgendwie, und habe dann aber, weil ich in Bremen wohnte und in Hamburg gearbeitet habe, irgendwie auch einen näheren Job gesucht und bin dann quasi in die Systemadministration in einer Firma reingerutscht. Und da war halt das Themenfeld Datenbanken frei, und dann habe ich da angefangen, quasi im Job mich fortzubilden und mache jetzt irgendwie viel Datenbankkram.
Also flexibel, aber so sozusagen eine Grundingenieursausbildung, mit der du, glaube ich, so das System, mit dem du an diese Probleme gerade auch beim, ich nehme mal jetzt einfach das Beispiel Trommelstimmen, herangehst. Das Besondere an dem Buch finde ich, ich erzähle mal eine kleine Anekdote aus dem Buch, wo ich so ein erstes Aha-Erlebnis hatte. Also ich habe am Dramas Institut Schlagzeug studiert, und da macht man natürlich auch Stimmkurse und habe auch so schon Stimmen gelernt bei verschiedenen Leuten und ja, habe mich damit sehr viel beschäftigt. Und ich würde auch sagen, natürlich beim Stimmen ist das A und O für jeden, der jetzt zuhört, dass man das macht. Also dass man wirklich sich viel mit dem Stimmen beschäftigt und Erfahrung sammelt. Und wenn man dann auch gerade heutzutage irgendwie im Internet guckt, bei YouTube nach Stimmvideos, dann gibt es irgendwie die 5 Lifehacks für Stimmen. Mach das so und so und es klappt super. Und ich habe halt nach Material gesucht, und ich bin da auch noch so ein bisschen eher oldschool. Ich habe nach Büchern geguckt und habe dann dein Buch gefunden und habe das so durchgelesen. Und das war erstmal gar nicht so, dass da drin steht, also natürlich gibt es so eine Anleitung daran, wie man stimmt, aber es war nicht so, das ist jetzt die Herangehensweise und dann ist alles super, sondern du beschreibst eher so Probleme, die es gibt oder wie man da rangeht. Und dann fand ich eine Sache total super, dass du aufgegliedert hast, wie groß der Anteil der unterschiedlichen Elemente des Kessels zum Beispiel oder des Fells auf die Stimmung und auf den Sound im Endeffekt ist. Und dieser Mythos, dass zum Beispiel jetzt ein total teures Schlagzeug den Sound total gut macht, den widerlegst du da quasi, weil du da so Prozente aufmachst. Und da habe ich gedacht, super, das ist so unmystisch, wie oft dieses ganze Thema Stimmen ist, so down to earth und so klar, das fand ich total super. Und das ist, glaube ich, so deine Ingenieursherangehensweise, dass du einfach so ein Problem siehst, wie ist diese Situation, das und das habe ich an Elementen und wie bestimmen die eigentlich die Sachen? Wie bist du auf diese Idee gekommen, da so ranzugehen? Oder beschreibe ich das überhaupt richtig oder quatsche ich gerade hier total Mist?
Nee, das passt schon sehr gut. Also für mich, ich erzähle da mal eine kleine Anekdote, wie das mit dem Buch, das passt da irgendwie zu diesem Thema ganz gut rein. Ich bin halt mit diesem Manuskript, das ich da hatte, zur Musikmesse gegangen. Und als ich dann mit PPV eine grundlegende Einigung hatte, dann kam Tim mit der Nummer um die Ecke und sagt, pass mal auf, was du da schreibst, ist alles total spannend. Aber wir haben unsere Kunden, also unsere Leser im Blick, und was du da machst, müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen. Weil für mich war sozusagen der Ausgangspunkt von allem das Schwingungsgeschehen an einer Trommel mit zwei Membranen. Also wenn man das System jetzt beschreibt, ne? Also physikalisch betrachtet ein schwingendes System mit zwei Oszillatoren und alles, was da irgendwie letztlich im Buch am Ende in Kapitel 14 irgendwie so steht. Für mich war quasi der Anfang, die Wurzel des Ganzen, das Grundverständnis für das Schwingungsgeschehen an der Trommel. Und mein Text war so, dass ich also zuerst mal ganz ausführlich auseinandergelegt habe, was passiert jetzt an dieser Trommel, und habe davon dann, wie das bei mir quasi historisch passiert ist, abgeleitet, was ich dafür Methoden anwenden kann, um dieses Wissen zu nutzen. Das ist aber für, ich sag mal, den Normalleser keine besonders hilfreiche Herangehensweise. So, aber für mich kommt das alles von diesem Verständnis her. Ich mache es dann im Buch aber aufgrund des sehr sinnvollen Tipps meines Verlegers genau andersrum. Das heißt, ich klamüstere quasi auseinander, was macht man da, und erkläre dann on the fly warum, und am Ende irgendwie, wenn diejenigen Hardcore-Leser, die es wirklich wissen wollen, erfahren dann auch nochmal, wo es eigentlich tatsächlich bei mir herkommt. Aber im Grunde genommen geht es bei mir immer darum zu gucken, was passiert und was kann ich tun, um das, was passiert, gezielt auszuloten. Also zunächst mal ist für mich die Frage, wie soll es klingen, ganz weit offen. Also ich möchte nicht irgendwie sozusagen meinem Leser oder den Leuten in dem Workshop vorgeben, wie ein Schlagzeug zu klingen hat. Sondern mein Ansinnen ist es, ich zeige das ganze Spektrum, was es kann, damit jeder frei entscheiden kann, welchen Punkt aus diesem Spektrum er eigentlich möchte. Und zeige dann, wie man diesen Punkt erreicht. Oder ich zeige, wie man ihn findet. Weil Methoden aller, du drehst hier so und da so und dann drehst du hier auf 12 Uhr nochmal nach da und auf 9 Uhr nach da, führen am Ende zu einem gewissen Konformitätsdruck, den ich da eigentlich gar nicht sehe. Sondern mein Ziel ist es, jedem das Werkzeug sozusagen in die Hand zu geben, das er braucht, um seine Klangvorstellung umzusetzen.
Ja. In dem Buch ist es ja dann auch so, dass du da ein Part drin hast, wo du dann auch so verschiedene Stilistiken durchgehst und sagst, wie man jetzt die Stimmung da anwenden muss. Das ist so, sozusagen dann der Anteil vom Verleger, der gesagt hat, Nils, mach das so, dass Leute das direkt auch anwenden können. Sehe ich das richtig oder
Nein, das kam auch von mir. Also ich habe quasi überlegt, was kann ich überhaupt so tun. Ne? Also ich lege zunächst mal auseinander ein Verfahren, wie finde ich heraus, was meine Trommel klanglich überhaupt kann. Und das auf eine Weise, dass, wenn ich den Punkt erreiche, dass es so klingt, wie ich es gerne hätte, dass ich den auch wieder erreichen kann. Also das Verfahren muss aus meiner Sicht immer so angelegt sein, dass ich ein reproduzierbares Ergebnis bekomme. Weil alles andere ist, bleibt ja Stochern im Nebel. Das kann ja nicht das Ziel der Übung sein, sondern ich möchte ja quasi Kontrolle über das gewinnen, was ich da tue. Das ist auch so, wenn ich jetzt irgendwie anfange, auf meinem Pad Doubles zu üben, dann möchte ich ja auch, dass sich da Kontrolle drüber entwickelt, was ich da tue. Und genauso soll es beim Stimmen auch sein. Ich möchte ein Verfahren, das es mir erlaubt, Kontrolle darüber zu gewinnen, was das Ergebnis ist. Irgendjemand hat mich beim Workshop mal gefragt, sag mal, du zeigst uns jetzt hier alles so ganz genau, aber so machst du es natürlich nicht, wenn du für deine Zwecke irgendwas stimmst oder für andere Leute arbeitest. Das dauert ja alles viel zu lange. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen 3-Stunden-Workshop habe und erkläre alles ganz genau, so arbeite ich natürlich nicht, wenn ich für mich eine Trommel stimme. Sondern wenn ich eine Trommel stimme, dann muss es in der Regel ja auch schnell gehen. Also in einem Studio ist Zeit teuer und da muss man halt auf den Punkt arbeiten. Wie mache ich das? Ich arbeite im Prinzip beim Trommelstimmen so, wie ich koche. Das ist eigentlich immer ein schönes Bild, weil wenn ich koche, halte ich mich für eine gewisse Zeit lang bis zu einem gewissen Punkt an ein Grundrezept. Ich brate die Zwiebeln an, ich schütte das Gemüse dazu, ich gieße Wasser an, ich tue ein bisschen Salz rein und ein paar andere Gewürze, von denen ich weiß, dass ich sie da drin haben will. Und dann fange ich an abzuschmecken. Und genauso stimme ich eigentlich auch eine Trommel. Das heißt, ich ziehe ein Fell auf, ich zentriere das Fell, ich mache da irgendwie so eine Grundspannung rein, von der ich denke, irgendwie so grob, das kann die Richtung sein. Und dann fange ich an abzuschmecken, in Anführungsstrichen. Das heißt, dann gehe ich her und drehe mit wirklich sehr kleinen Winkeln so ein bisschen hier und da und drehe aber gezielt in eine bestimmte Richtung. Also so wie ich das im Buch erkläre. Ne? Ich fange eigentlich immer an, von unten nach oben zu stimmen. Ich stimme niemals von oben nach unten. Also von einem höheren Ton zum tieferen ist immer ein bisschen schwierig wegen der Reibungsverhältnisse. Also die Richtung ist, ich fange auf einer Basis an und ich stimme in kleinen Schritten in eine Richtung und höre an dem Punkt stumpf auf, wo es für mich so klingt, wie es soll. Das ist eigentlich sozusagen die Erfahrung. Und das im Bild des Kochens ist es, ich habe da jetzt ein Gericht, ich schmecke ab und denke, oh Mensch, da kann ruhig noch ein bisschen mehr Salz, also tue ich ein bisschen mehr Salz dran und dann habe ich hier noch ein bisschen Kurkuma und da noch ein bisschen, ne? Das heißt, also das wäre dann, wenn man das Bild zur Seite zieht, dann vielleicht hier noch ein kleiner Klebestreifen obendrauf oder ein Wattebällchen in der Trommel, um den Sustain ein bisschen zu verkürzen, solche Dinge.
Genau, und das Ganze ist ja so, wenn ich das jetzt nochmal auf das Bild des Kochens zurückziehen würde, wenn man jetzt so eine Pfeffermühle hat, dann wäre das quasi so, dass du sagen würdest, wenn man jetzt so irgendwie rausfinden will, wie scharf soll das Gericht werden, man hat aber noch keine Ahnung, was überhaupt der Pfeffer ausrichtet, dann würdest du wahrscheinlich sagen, nimm die Pfeffermühle und dreh sie einmal rum, schmeck ab, dreh sie nochmal rum, schmeck ab, und wenn du den Grad an Schärfe hast, den du haben willst, dann schreibt er auf, okay, bei 5 Umdrehungen der Pfeffermühle ist der Schärfe so, dass es irgendwie für mich geschmackvoll ist. Das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel auch genauso übernommen habe, nicht beim Kochen, aber beim Mikrofonieren. Ja. Weil beim Mikrofonieren, bei der Bassdrum als Beispiel, hast du so System, dass du sagst, nimm dir so ein Maßband von IKEA oder woher auch immer, kleb dir das auf deinen Mikrofonarm drauf und schieb dieses Mikrofon so weit rein an die Bass, ans Schlagfell der Bassdrum, wie es geht. Vielleicht mit einem Zentimeter Abstand, und dann schreibst du auf, wie weit der Abstand ist. Mhm. Gemessen zum Beispiel am Druckausgleichsloch vom Resonanzfell. Und dann verschiebst du das und schreib jedes Mal auf, wie weit hast du das verschoben, wie ist die Soundveränderung. Und du sagst natürlich auch, wie sich der Sound verändert, weil du hast die Erfahrung, aber du gibst, und das fand ich das, so das Gute an den Büchern, an beiden, du gibst sozusagen dem Leser oder demjenigen, der das ausprobiert, den Rat oder die Motivation, probier das selber mal aus und versuch selber zu erfahren, wie das klingt, aber nicht einfach so, mach das mal und dann klingt das gut oder schlecht, sondern schreib selber auf, wie klingt das und was kannst du davon nutzen für eine andere Recording-Situation oder dann für die Bassdrum und selber daraus was zu lernen, ganz systematisch. Und das fand ich persönlich total super.
Ja, die Systematik dahinter ist immer dafür gedacht, also vom Ansatz her, einen Mangel an Erfahrung durch systematisches Vorgehen auszugleichen. Weil wenn ich ältere Trommler in einem Workshop zum Beispiel habe, oder ich gehe in ein Studio und da sitzt einer wie, was weiß ich, Timo Hollmann hier im Haber-Inn-Studio in Bremen, mit dem ich immer mal arbeite, der diesen Job seit über 30 Jahren macht. Der weiß relativ gut, was er tut. Er kann das nur nicht immer begründen. Der braucht unter Umständen meine Systematik so nicht, weil er ziemlich genau weiß, was er in welcher Situation tun muss, aus Erfahrung. Das heißt, er hat es quasi auf die harte Weise gelernt. Und was ich versuche ist, diesen Mangel an Erfahrung so auszugleichen, indem ich ein System anbiete, eine Vorgehensweise, die automatisch an alle Punkte führt, an die man kommen kann. Auch wenn man, ich sag mal, im Nebel stochert, würde man an diesem Punkt auch irgendwann kommen. Man wüsste nur nicht, wie man wieder dahin kommt, wenn man ihn verliert. Und deswegen sind meine Methoden, die ich da anbiete, so gestaltet, dass man immer wieder auch bei Null anfangen und wieder bis zu diesem Punkt kommen kann, wenn man drüber hinausschießt. Das kann ja immer passieren, dass man mal zu viel schraubt oder dass man das Mikrofon woanders hinhängt oder zu weit zurückzieht oder was auch immer. Deswegen sind die Verfahren so gestaltet, dass man dann wieder einmal Luft holen, einmal zurückgehen an Punkt X und von da aus fängt man nochmal an, sich vorsichtig ranzutasten an den Punkt. Und das Abschmecken, wenn man bei dem Kochbild bleibt, ist immer, ich schreibe auf, was ich gemacht habe bei dieser Testaufnahme, ich höre mir das an und bewerte das letzten Endes. Ne? Also ich schmecke ab, ich höre mir den Klang an, wie er ist. Wenn das Mikrofon an einer bestimmten Stelle ist oder wenn die Feldspannung an einem bestimmten Punkt angekommen ist, und bewerte das für mich. So, und da komme ich dann immer dahin, dass ich, wenn ich drüber hinausgeschossen bin, dann gehe ich halt wieder ein ganzes Stück zurück und fange wieder von unten an, sozusagen, mich diesem Punkt zu nähern. Das ist beim Kochen ein bisschen schwieriger. Das würde bedeuten, bei einer versalzenen Suppe muss ich erstmal Wasser zugießen. Und wenn ich dann zu viel Wasser zugegossen habe, dann muss ich wieder etwas mehr Salz. Ne? Aber das ist beim Kochen, hat man da ein anderes Problem. Aber beim Stimmen kann ich halt einfach immer wieder zurück und beim Mikrofonieren ganz genauso.
Ja, das ist total interessant, was du sagst. Also auch das mit der Erfahrung, weil das ist das, was ich meine, dass jemand natürlich, der schon tausendmal irgendwie gestimmt hat und darum auch mein Rat, gerade beim Stimmen dran zu bleiben und immer wieder neu versuchen, auch mal, wenn man irgendwie eine halbe Stunde vor einer Probe Zeit hat, nochmal das Schlagzeug einfach stimmen, auch wenn es dann vielleicht in der Probe nicht so gut klingt, ist es gut, da so eine Routine zu kriegen und auch genau das, was du dann sagst, so eine Erfahrung und so eine Herangehensweise zu entwickeln, wie man das macht. Und was ich aber bei deinem System total gut finde, und das finde ich interessant, ich spreche hier auch im Trommeltalk öfters mit dem Text van Bruhn, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist aus Hamburg, so ein Drumtech, der für verschiedene Acts das Schlagzeug stimmt und aufbaut. Und mit dem habe ich auch über Stimmen gesprochen, und der sagt was Ähnliches wie du. Also wenn man anfängt, Schlagzeug zu stimmen, oder wenn man da eine Herangehensweise kriegen will, ist es wichtig, ganz langsam und mit ganz viel Aufmerksamkeit und vor allem mit einer Systematik daran zu gehen. Also wirklich nur zum Beispiel die Schrauben dann um ein Achtel zu verdrehen, um zu hören, wie verändert sich der Sound, und dann auch wieder zurückzugehen und das auch immer wieder zu kontrollieren und abzuchecken. Also an der Stelle ist auch für die Vollprofis Ruhe und Aufmerksamkeit total wichtig. Und natürlich, je mehr Erfahrung man hat, desto schneller kommt man zum Resultat, dann, wie du das beschreibst. Du wirst die Schrauben erstmal am Anfang ein paar Umdrehungen anziehen, wie du weißt, okay, dann bin ich schon mal in dem Bereich, wo ich in etwa hinkommen will, und dann mache ich die Feinjustierung.
Ja, klar.
Aber das ist halt die Erfahrung, die man mit der Zeit kriegt. Darum, Schlagzeug stimmen ist wirklich, wirklich kein Mysterium, sondern das kann jeder. Also jeder kann einen guten Schlagzeugsound hinkriegen. Und würde ich das richtig sagen, auch quasi fast mit jedem Kesselset?
Auf jeden Fall. Ja, also sagen wir so, es gibt manchmal Probleme bei der Herstellung einer Trommel, die dazu führen, dass die nicht ordentlich stimmbar ist. Also eine Fehlproduktion. Sowas gibt es. Habe ich schon in der Hand gehabt, kann ich gleich nochmal mehr zu sagen. Aber grundsätzlich kann man, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, aus jedem Schrott einen vernünftigen Sound rausholen. Das ist gar kein Problem. Ich habe bei einem Workshop in Berlin mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, Pomerenke Snare Drums, aus Berlin, Schlagzeugbetreuung, der Pomerenke, der macht auch so Schlagzeugbetreuung, also als Drumtech kannst du den auch buchen. Der baut Snare Drums, und der hat bei dem Workshop dann irgendwie, kam er näher und sagt, hier, pass mal auf, ich will dich mal herausfordern, hier, die habe ich auf dem Sperrmüll gefunden, so eine Snare, die sah wirklich echt auch übel ramponiert aus. Zeig mal, was du da rausholen kannst, mitten im Workshop so, ne? Fand ich ein ganz spannendes Experiment, und dann habe ich mir halt 2 Minuten genommen. Viel mehr braucht man auch nicht, um eine vernünftige Basisstimmung zu so einer, egal was man da in der Hand hat, hinzukriegen. Das geht. Also man muss nur grob wissen, was eine Snare eigentlich braucht. In dem Drum-Tuning-Buch beschreibe ich an einer Stelle die typischen Fehler, in Anführungsstrichen. Also Fehler im Sinne von, es klingt nicht so, wie du es gerne hättest. Also welche Fehler machen die meisten Trommler beim Snare-Drum-Stimmen? Nummer 1, das Reso ist zu schlapp gespannt, also ziehe ich immer erstmal das Reso schön hart an. Nummer 2, die Teppichspannung passt nicht zu der Fellspannung. Ne? Also da kommt wieder das Schwingungsgeschehen rein. Ne? Man braucht immer zu einer bestimmten Kombination von Fellspannungen an der Snare eine passende Teppichspannung. Da gibt es irgendwie, das erläutere ich ja dann auch, ne? Mit den 5 Teppichklangzonen und so. Der Punkt ist, dass die Schwingungsverhältnisse immer passen müssen an der Stelle, und wie man das findet, ist dann halt der Knackpunkt. Und deswegen kann man im Prinzip aus so gut wie allem was rausholen. Ich hatte allerdings mal eine Snare in der Hand, da kam der Kunde zu mir und sagt, ich kriege da einfach keinen Ton, das klingt immer scheiße. Und ich musste ihm recht geben, es klang immer scheiße. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich immer schnell misstrauisch. Also wenn ich nicht sehr schnell auf den Punkt komme, dann denke ich immer, hier ist irgendwas faul. In der Regel ist das dann auch so. Und in dem Fall war das so, dass die Snare drei Snare-Beds hatte. Die hatte eins an der richtigen Stelle auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite zwei Stück, die aber beide neben der Spur saßen. Das heißt also, da wo der Hebel war, war tatsächlich eine Erhebung und links und rechts daneben war eine Vertiefung. So, und das heißt, das Reso hatte quasi dadurch eine Wölbung, die so war, dass es gar keine Chance gab, dass der Teppich vernünftig anliegen kann. So, und wenn du sowas hast, da geht natürlich dann irgendwie nichts. Aber eine Trommel, die halbwegs ordentlich, also halbwegs korrekt produziert wurde, lässt sich auch immer stimmen.
Und heutzutage ist das ja auch so, dass quasi auch die günstigen Produkte, auf die wir früher immer so geschimpft haben und heute natürlich auch noch schimpfen, weil es gibt so schöne Produkte auch, die handgefertigt sind, aber die sind halt manchmal auch so sündhaft teuer. Aber auch die Marpex-Produkte oder wie auch immer sie heißen, die sind alle ja heute maschinell so gut gefertigt, dass die selten irgendwie Gratungen aufweisen, die nicht sauber gearbeitet sind oder verzogen sind. Ich hatte beispielsweise letztens eine Snare, da war der Hub, also der Metallhub oben, der ja, Hub heißt das, ne? Oder wie heißt das auf Deutsch?
Spannreifen.
Spannreifen, genau. Der Spannreifen, der war verzogen. Und ich habe, bis ich gemerkt habe, woran es liegt, dass das Fell sich nicht spannen lässt, oder das war immer am Anfang kurz gespannt, dann habe ich 5 Minuten gespielt und dann hatte ich Wellen drin. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, da verzieht sich irgendwie das Fell oder so, habe 2 neue Felle aufgezogen, weil ich gedacht habe, ich habe das irgendwie falsch montiert. Bis ich dann gemerkt habe oder gedacht habe, und da wärst du wahrscheinlich viel schneller bei der Lösung gewesen, bis ich gedacht habe, ey, warte mal, vielleicht hängt das auch mit diesem Metall zusammen bei einer neuen Snare. Ne? Und da war wirklich dieser, der war einfach verzogen. Der ging dann auf einer Seite, ging der da drüber und das war nicht machbar. Und dann habe ich einen anderen draufgezogen und alles war gut.
War das ein Gussspannreifen?
Genau.
Ja, da passiert das leider öfter mal. Also
okay.
Guss ist ein Material, das im Grunde genommen sehr günstig herzustellen ist. Deswegen sind auch die meisten Spannböckchen aus Gussmaterial, weil das einfach, du machst eine Form und dann kannst du davon beliebige Mengen herstellen in diesem Werkzeug, so nennt sich das. Aber wenn man da die Zeitfaktoren nicht beachtet, dann werden die halt leicht krumm.
Und, ah, interessant. Siehst du?
So,
frage einen Profi.
Ich arbeite ja schon sehr lange mit Stefan Kort zusammen, dem Eigentümer und Chef von Adoro Drums. Und der hat ja damals, bevor er angefangen hat, Adoro zu gründen, hat er quasi als Geschäftsmodell die Trommelbauer in Deutschland mit Hardware beliefern wollen. Das heißt also, der hat containerweise Hardware in Asien bestellt und die Idee war, ich versorge die Trommelbauer hier, die Trommelbauer-Szene, die kleinen Serienhersteller mit Hardware. Und deswegen habe ich da auch von ihm natürlich dann einiges an Anekdoten zu hören bekommen, was er so alles an Zeug gekriegt hat. Unter anderem eben containerweise verzogene Spannreifen, wo man dann halt, ne, also das ist da wirklich nicht so selten und ist immer ein Augenmerk wert. Also mal einmal hingucken und mal auf eine glatte Oberfläche legen und gucken, ist der Spannreifen überhaupt gerade. Ne? Und einen Gussspannreifen kannst du ja quasi nicht retten, da brauchst du immer was Neues. Weil Gussbiegen ist eine ganz schwierige Nummer, das bricht eigentlich sofort.
Deswegen, das habe ich auch nicht versucht.
Ne? Nee, nee, aber ne, es kann man ja auf die Idee kommen. Also bei einem Blech gebogenen Triple Flange, wie das so schön heißt, Spannreifen, kann man das wagen. Der bricht nicht gleich durch, aber Guss ist halt einfach nicht zu retten.
Nils, jetzt die Frage noch. Jetzt hast du 2 Bücher rausgebracht. Du hast gesagt, sind die beiden Bücher noch zu kriegen? Also ich habe bei Amazon gerade nur das Drum-Tuning-Buch gefunden.
Ja, genau. Das Problem ist, dass von dem Drum-Recording-Guide eine Menge gedruckt wurde und die ist jetzt praktisch ausverkauft und die Druckerei, die das damals gemacht hat, existiert nicht mehr und wir kriegen keine andere Druckerei, die mit der Druckvorlage dieses Format herstellen kann. Deswegen wird es den Drum-Recording-Guide wohl so nicht mehr geben. Ich bin da mit meinem Verleger im Gespräch, was wir damit machen. Die Idee ist, ein neues Werk zu kreieren, an dem ich auch schon arbeite. Arbeitstitel ist Schlagzeug für Autodidakten. Untertitel, es gibt einen ganzen Haufen Sackgassen, in denen man sich verrennen kann, versuche sie zu vermeiden. So, und da ist dann die Idee, ich sag mal, die Essenz vom Drum Recording Guide mit unterzubringen. so dass man das nicht ganz verloren gehen lässt, aber dass man eben auch nicht das volle, vollumfängliche Werk da reinkriegt, ist irgendwie auch klar. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Also ich bin da eher noch am Anfang. So die ersten 2-3 Kapitel sind geschrieben, aber mehr eben auch noch nicht.
Okay.
So, das ist quasi Stand der Dinge. Also den Drum Recording Guide, ich habe noch ein paar Exemplare. Also wer tatsächlich unbedingt eins braucht, möge mich direkt anschreiben über die E-Mail-Adresse auf meiner Webseite oder über das Kontaktformular. Da geht dann noch was.
Okay, super. Die ganzen Adressen oder deine Adresse, die packe ich natürlich hier auch in die Shownotes. Da könnte man dich dann sofort kontaktieren. Wahrscheinlich auch für das Drum-Tuning-Buch auch dich am besten direkt kontaktieren. Oder über Amazon bestellen oder ist dir das...
Über Amazon direkt beim Verlag, da gibt es 1000 Wege. Also das Drum-Tuning-Buch, das gibt es eigentlich überall noch. Auch wenn es das ältere ist.
Gibt es noch mal ein neues? Gibt es eine neue Auflage?
Nein, nein, also das Drum-Tuning-Buch ist ja...
Ach so, das ältere im Sinne von... Also es ist zuerst erschienen.
Ist zuerst erschienen,
ja. Ich dachte, ich hätte jetzt eine zweite Auflage verpasst.
Nee, also es ist ja tatsächlich schon lange die dritte Auflage, die da verkauft wird.
Aber nicht überarbeitet.
Nein, nein, nicht überarbeitet. Nein, nein. Dafür gab es tatsächlich wenig Grund. Also ich habe da immer mal Rückfragen gekriegt. Ja, es gäbe vielleicht die Möglichkeit, irgendwie so 1-2 Kleinigkeiten nochmal genauer zu erläutern. Aber im Grunde genommen ist es da auch so, dass ich mein Ansatz war auch, möglichst wenig offene Fragen zu hinterlassen. So, das ist bei beiden Büchern eigentlich der Fall, dass ich versucht habe, es so vollumfänglich zu machen und die Dinge, die ich konkret schreibe, aber so allgemein zu halten, dass es auch nicht so schnell altert. Also deswegen nehme ich relativ wenig Stellung zu bestimmten Produkten zum Beispiel, weil Produktwissen veraltet immer ziemlich schnell. Aber das Grundlegende, ich versuche mal die Essenz zu finden und die zu beschreiben. Ne? Also was ist ein einlagiges
Feld? Die Physik bleibt immer dieselbe.
Genau, die Physik bleibt dieselbe. In dem Bereich, wo wir uns da beim Trommelstimmen bewegen, tut sich da forschungsmäßig auch nicht so viel. Also wir sind da in der Physik an ganz anderen Stellen. Mein älterer Sohn studiert Physik. Ich kriege da immer mal so ein kleines Schlaglicht, wo die sich gerade bewegen. Das ist also, ich sag mal, das, was an einer Trommel schwingt, das ist ausreichend erklärt. Von daher, da tut sich nicht viel. Und die Grundlinie, ich meine, was will man auch an einem generischen Konzept, wie ich habe einen Zylinder, der ist hohl und ich habe auf jeder Seite eine Membran. Was will man an diesem Konzept verbessern? Es gibt dann hier quasi irgendwie die so abgefahrene Hersteller wie Delta Drum, die dann mal irgendwann vor Jahren ein Set aus dreieckigen Trommeln rausgebracht haben. Ja, okay, aber ne, es ist im Grunde genommen, lässt sich an der Trommel nicht wirklich mehr was verbessern. Die grundlegenden Dinge sind getan. Die größten Innovationen, die es in den letzten 30 Jahren oder so gab, waren die Doppelfußmaschine und die Freischwingaufhängung. Und danach kam irgendwie eigentlich auch nichts mehr. Also alles andere ist Marketing.
Ja, beziehungsweise, also ich würde da immer noch so ein bisschen einhaken. Jetzt im letzten Trommeltalk habe ich mit Olli Rubo und mit Flo König gesprochen, die so versuchen, irgendwie Elektro-Sounds am Schlagzeug umzusetzen oder auch Sound-Experimente am Schlagzeug zu machen, was dann wiederum darüber hinaus geht, einfach nur die Trommel als Trommel zu benutzen, sondern irgendwie versucht, die noch zu verändern. So ein bisschen wie das präparierte Klavier, was man auch schon ewig kennt, ein präpariertes Schlagzeug zu machen. Und da kann man natürlich dann nochmal mit dem Raum und mit Equipment und mit allem Möglichen nochmal versuchen, weitere Ebenen irgendwie zu erreichen. Aber grundsätzlich natürlich, die Trommel als Trommel ist erstmal die Trommel und die bleibt auch wahrscheinlich die Trommel.
Genau, also das, was Olli macht, findest du ja nicht im Laden. Also nicht so als Produkt.
Genau.
Ne?
Noch nicht. Nils, ich schaue hier so ein bisschen auf unsere Running Time und sehe, wir haben schon ganz schön lange gequatscht.
Alles klar.
Ich finde das unglaublich gut, was du da geschrieben hast und kann wirklich nur jedem diese beiden Bücher, also vor allem eigentlich beide Bücher. Das eine ist halt vergriffen. Aber wenn man es irgendwie kriegt, beispielsweise über dich direkt, ich kann es wirklich jedem nur ans Herzen legen. Weil das wirklich eine ganz andere Art ist, an diese Sachen heranzugehen und eigentlich die selbstverständlichste Art ist, an Tuning, an Recording ranzugehen, die es meiner Ansicht nach gibt. Also vergesst alle anderen Lifehack-Sachen, die zurzeit so populär sind. Einfach, ja, da ist keine Mystik an, weder am Recording noch am Tuning. Das kann jeder und mit deinen Büchern kriegt man da wirklich ein gutes Werk an die Hand gelegt, womit man da wirklich gut rangehen kann. Also für mich war das total super und wie gesagt, das ist kein Scherz. Es war für mich wirklich ein kleiner Wunsch, mal mit dir zu quatschen und zu sprechen. Das fand ich total gut. Und all das, was ich mir vorgestellt habe und erhofft habe, hat sich jetzt auch erfüllt. Nämlich, dass du da wirklich so ganz pragmatisch rangehst. Das finde ich total gut. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt als nächstes.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch noch ganz gespannt, was da so kommt. Das Konzept vom neuen Buch steht, aber ich muss es halt noch füllen. So, ne? Es ist auch für einen Autor immer ganz spannend, was hinten rauskommt.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt. Ich sage jetzt aber erstmal vielen, vielen lieben Dank, Nils. Und ja, vielleicht bis demnächst.
Ne? Ja, vielleicht bis demnächst.
Und euch allen anderen, ich würde mich total freuen, wenn ihr bei iTunes oder bei Spotify den Trommeltalk bewerten würdet, natürlich am liebsten gut bewerten würdet und vielleicht auch ja, das Ganze teilt oder weiterempfehlt, damit ja noch mehr Leute hier von so Leuten wie dem Nils einfach Wind bekommen. Das fände ich sehr gut. Ja, ansonsten hört euch noch die anderen Folgen an und ich sage tschüss Nils, bis demnächst. Ciao.
Tschüss Felix.